Unser heutiger Gast im Podcast hat auf jeden Fall keine Scheu vor dem Mikrofon. Er war nämlich selber mal Moderator im Teleshopping. Heute verkauft er Kaffeekapseln, und zwar ganz besondere Kaffeekapseln auf Amazon und im eigenen Webshop. André Weidmann ist einer der Köpfe hinter Kap Verde. Kaffee, ja, auch ein emotionales Thema. Gibt's viele Liebhaber. Das Thema Kaffeekapseln hat häufig schon für Furore gesorgt. Wir hatten Nespresso schon in diesem Podcast, und Kap Verde setzt quasi auf der Brand und Stärke von Nespresso auf und bietet eben Kaffeekapseln an für die Nespresso-Systeme, aber Kaffeekapseln mit einem Twist, die nachhaltiger und ökologischer sind als das Original. Die ganze Story, eine Ausgründung aus einer Agentur, wie Kap Verde entstanden ist, wie es heute weiter wächst. Das Ganze sehr unterhaltsam im Podcast mit André Weidmann. Direkt rein, los geht's.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir sind bei Amazon gestartet, bevor wir einen eigenen Online-Shop hatten, muss ich sagen. Und das war auch alles so kalkuliert und darauf ausgelegt. Im März waren die ersten Tüten per FBA im Amazon-Lager. Und ich glaube, nach 2-3 Tagen kamen schon die ersten Verkäufe. Und dann ging es immer so weiter. Ich glaube, wir wissen alle, was im März 2020 noch neu gekommen ist. Es war Corona natürlich. Wir sind komplett in die Zeit reingestartet. Und die Verkäufe haben sich echt gut entwickelt.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin André.
Hallo Jan, grüß dich. Moin.
Ich spreche heute, wie ich gerade im Vorgespräch schon gelernt habe, mit einem absoluten Profi am Mikrofon. Ein bisschen sind wir quasi verbunden. Ich war früher Radiomoderator und du hast mir erzählt, du warst auch mal Moderator.
Ja, testweise war ich mal bei HSE24 live am Start für ein paar Sendungen. Ja, also da habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber also nicht so viel wie du wahrscheinlich.
Klassisches Teleshopping.
Richtig, ganz genau, ja.
Okay, wow. Kommen wir vielleicht am Ende nochmal zu, wenn wir darüber sprechen, wohin sich E-Commerce und Live-Shopping so entwickelt. Aber du hast da tatsächlich vor der Kamera gestanden, um was für Produkte zu verkaufen?
Tatsächlich nicht weit entfernt von heute, Kapselmaschinen und Kaffeekapseln, ja.
Okay. Also da beginnt ein roter Faden, der sich dann durch dein berufliches und unternehmerisches Leben zieht. Denn du bist heute Brandmanager von einer Marke, die nennt sich Kap Verde. Und das, was ihr macht, ist, dass ihr Kaffeekapseln für, kann man glaube ich sagen, Nespresso-Maschinen anbietet, die aber warum genau besser sind als das Original?
Also ja, wir machen Kaffeekapseln, die aus 100% nachwachsenden Rohstoffen sind. Ja, also es sind alles natürliche Materialien und somit sind die für den Hauskompost zertifiziert vom TÜV. Das heißt, die dürfen zu Hause auf den Komposthaufen und verrotten komplett ohne irgendwelche Rückstände oder Mikroplastik zu hinterlassen. Das geht alles, zersetzt sich alles von selber sozusagen, ja.
Okay, als Anekdote, ich muss erzählen, bevor ich wusste, dass wir diesen Podcast mit dir aufzeichnen, ich war gerade im Skiurlaub und zu Hause bei mir, ich bin großer Kaffee-Fan, steht eine Siebträgermaschine, und im Skiurlaub mit einer kleinen 2-jährigen Tochter, die gerne sehr früh aufwacht, wenn du im Hotel noch keinen Kaffee kriegst, denke ich mal, ich brauche morgens einen Kaffee. Das heißt, wir haben mittlerweile die, glaube ich, kleinste auf dem Markt verfügbare Nespresso-Maschine, die dann immer noch mit ins Gepäck kommt. Und halt Kapseln dabei, und tatsächlich, ohne es zu wissen, dass wir diesen Podcast aufnehmen, hatte ich Kapseln von euch jetzt gerade mit im Skiurlaub.
Das gibt's auch nicht.
Ja, also das war schon der Vorgeschmack auf diese Folge. Wenn ich es richtig recherchiert habe, ist Kap Verde ja entstanden eigentlich in einem überraschenden Umfeld, nämlich aus einer Marketingagentur heraus.
Ja, ganz richtig. Also ja, das fing alles ein bisschen strange an. Wie gesagt, ich bin schon sehr viel länger in der Kaffeewelt unterwegs, und es gibt eine Agentur in Hamburg, die nennt sich Rockin' Stars, und mit den beiden Inhabern bin ich muss ich mal sagen, schon gut seit 15 Jahren befreundet. Mit dem bin ich immer wieder zusammengetroffen, die Stefanie Polster und der Hartmut Herrmann. Und irgendwann haben die gesagt, Mensch, André, willst du nicht mal zu uns kommen? Dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt ich muss nicht immer selbstständig sein, ich komme gerne zu euch. Und klar, dann kam die Frage, was willst du machen? Und aus meinem Herzen heraus habe ich gesagt, Kaffeekapseln. Aber bitte nachhaltig und das so gut wie es geht auf allen Wegen. Ja, und so bin ich dazu gekommen, dass ich bei Rock & Stars gelandet bin. Das Witzige war, in der Agentur gibt es noch ein Produkt, was nur auf Amazon.com in den USA vertrieben wird. Das ist nachhaltiger Nagellack. Okay. Und das ist ja auch eine Leidenschaft dort gewesen, aber mehr oder weniger auch ein Showcase für die Agentur. Und genauso haben wir mit Cap Verde auch angefangen. Wir wollen natürlich auch den Kunden nach außen zeigen, dass wir alles können. Ja, und dann haben wir gestartet. Ich muss sagen, also wahnsinnig, wir hatten im Dezember 19 die Idee dazu und im März 20 waren wir am Start.
Okay, das klingt überraschend kurz, irgendwie 3 Monate von der Produktidee bis zum Launch zu haben, vor allem, wenn es ja darum geht, am Ende doch wirklich nicht nur etwas zu kopieren, was schon da ist, sondern da gehört ja auch Produktentwicklung dazu. Also überhaupt mal erstmal Kapseln zu machen, die richtigen Materialien und Rohstoffe dafür zu finden, dann zu merken, dass der Kaffee auch schmeckt, der rauskommt, dass die Kapseln nicht zerbröseln und was alles so schief gehen kann. Also wie geht das so schnell?
Ja, absolut. Also zwei Fakten. Natürlich habe ich mich vorher schon weit umgetan, da ich mit sehr vielen Kaffeekapselnfirmen zusammengearbeitet habe, von Südafrika, einem sehr großen Hersteller, als auch hier in Deutschland. Da hatte ich schon sehr viel Erfahrung und wusste, dass es da einfach eine Kapsel auf dem Markt gibt, die gerade in der letzten Entwicklung ist, die bald rauskommen wird. Das Wissen hatte ich schon vorher. Einen guten Kaffeeproduzenten hatte ich natürlich auch allerhand schon an Hand. Und den Rest muss ich sagen, weil also man kann sich vorstellen, wie viel Arbeit dahinter ist. Welche Verpackungen nehmen wir, welche Verpackungsgrößen und so weiter. Das ist natürlich, wenn man eine Agentur im Hintergrund hat mit Profis auf allen Ebenen, dann kann man wirklich so einen schnellen Start hinlegen. Aber ich bin heute auch noch überrascht, muss ich sagen, weil heute dauert ein neues Produkt wesentlich länger als wie die ganze erste Startphase mit unseren ersten 3 Kaffeesorten, mit denen wir gestartet sind. Ja.
Okay, wir hatten ja auch schon die Kollegen von Nespresso hier mal zu Gast in diesem Podcast und haben gesehen, wie stark die wachsen und wie gut die Amazon als Kanal bespielen. Ihr habt ja schon eine hohe Abhängigkeit von dieser einen Marke, an die ihr euch dann irgendwie dranhängt, oder habt ihr dann irgendwann noch gesagt, es gibt ja auch noch andere Kapselsysteme oder Pad-Systeme. Wäre das nicht naheliegend, sich auch dann über die verschiedenen Systeme zu erweitern?
Ja, doch, ganz klar. Also man muss sagen, also ich kenne natürlich die Zahlen, wie viele Kapselmaschinen stehen so in deutschem Haushalt und welche ist die absolute Nummer-1-Maschine. Das ganze Thema ist eigentlich so gewachsen. Es gab ja die Zeit, wo Kaffeekapseln sehr verschrien waren. Ich weiß nicht, du als Hamburger, in den Hamburger Behörden wurden im Jahr 2018 aus den Behörden die Kapselmaschinen verbannt, wegen der Umweltverschmutzung. Das war natürlich auch ein gefundenes Fressen, da irgendwas besser machen zu können, weil das Thema ist ja, die Maschinen stehen ja in den Haushalten, die stehen ja in den Firmen. Und naja, ein gutes Wort zu Nespresso, die Maschinen sind eigentlich so gut wie unkaputtbar. Die halten ja ewig lange. Also mir ist selten mal eine kaputt gegangen, obwohl ich auf sehr vielen ja teste. Und es ging einfach um das Thema, dass man die Maschinen wieder aus den Schränken holen kann mit gutem Gewissen und Kapselkaffee genießen kann einfach damit. Und ja, das war der Reiz daran, das einfach so aufzubauen.
Okay. Als ihr dann losgelegt habt im März 2020, wie schnell ist denn aus so einem Prototyp, ich nenne es mal Side-Projekt, ein ernsthaftes Business geworden? Also wie schnell wurde das groß?
Also erstmal ein bisschen schneller als gedacht. Wie gesagt, wir haben mit 3 Kaffeesorten gestartet. Was wir auch noch anders gemacht haben aus der Historie heraus, wusste ich, dass es ganz gut ist. Wir haben die einfach in eine Papiertüte verpackt. Da ist dann einfach ein Pub-Label noch drum. Das heißt, wir haben die einfachste und nachhaltigste Art der Verpackung genommen Und ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich mich auch schon, ach Gott, mittlerweile seit 14 Jahren auf Amazon umtue, da auch immer kleine Shops gehabt habe oder für andere Firmen verkauft. Deswegen hatte ich auch Amazon-Erfahrung und habe gesagt, wir starten auf jeden Fall bei Amazon. Wir sind bei Amazon gestartet, bevor wir einen eigenen Online-Shop hatten, muss ich sagen. Und das war auch alles so kalkuliert und darauf ausgelegt. Genau, im März waren die ersten Tüten per FBA im Amazon-Lager und ich glaube, nach 2-3 Tagen kamen schon die ersten Verkäufe und dann ging es immer so weiter. Ich glaube, wir wissen alle, was im März 2020 noch neu gekommen ist. Es war Corona natürlich. Wir sind komplett in die Zeit reingestartet und die Verkäufe haben sich echt gut entwickelt. Natürlich hatten wir gedacht, okay, hier hilft Corona einfach uns mal. Die Leute sitzen zu Hause, die brauchen ihren Kaffee zu Hause. Aber ich würde mal sagen, nach 6 Monaten wurde es denn schon ernst, wo ich schon echt gestaunt habe. Meine Güte, das ist ja hier schon die 3. Produktion. Ich wollte alle 6 Monate nur produzieren, aber wir mussten dann schon monatsweise produzieren, um überhaupt hinterherzukommen. Also ich würde sagen, nach 6 Monaten wurde es schon ein bisschen ernster. Und ja, nach 1,5 Jahren war es schon ein ernsthaftes kleines Business. Ja.
Was heißt denn ernsthaftes Business heute, so in Zahlen?
Naja, ernsthaft, man muss so sagen, für mich ist es ernst geworden, als ich gesehen habe, dass über 200 Kunden sich jeden Monat 100 Kaffeekapseln zuschicken lassen, wo ich gedacht habe, also jetzt ist es kein kleiner Showcase mehr, jetzt sind Leute wirklich da, die wollen jeden Monat auf jeden Fall ihren Kaffee haben und also das ist echt eine Auslegungssache, also ich würde sagen, ein echtes, ernsthaftes Business, da reden wir mal ab 3 bis 5 Millionen Umsatz, würde ich mal sagen, aber da war das so, dass es schon nicht mehr so der Showcase war unbedingt nur mehr, sondern dass es schon wirklich um Produktion, Produkterweiterung schon ging nach der kurzen Zeit, nach 1,5 Jahren und deswegen haben wir uns auch nach 3 Jahren entschlossen, aus Rock'n'Stars uns also abzugliedern sozusagen und eine eigene GmbH zu gründen für Kampade.
Und wenn du so zurückblickst, was war denn außer vielleicht Sonderkonjunktur durch Corona, was waren so die richtigen Hebel, die ihr am Anfang bedient habt, die euch dann geholfen haben, schnell zu wachsen mit einer Marke, die total unbekannt ist? Mhm. Also ich vermute mal, ihr werdet ja einfach sehr viel Brand-Traffic nach der Marke Nespresso abgegriffen haben. Über Ads, über gute organische Rankings, wobei vielleicht auch gar nicht alle wissen, inwieweit man dann auch andere Markennamen in den eigenen Product Detail Pages benutzen darf oder auch nicht. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, wie ihr auf einmal auch Reichweite generiert habt als komplett unbekannte Brand.
Ja, ganz klar. Also wie gesagt, ich hatte den Start ja voll auf Amazon ausgelegt, nämlich einfach mit dem Wissen, nur bei Amazon habe ich halt die Möglichkeit, mich mit Werbung, bezahlter Werbung natürlich, neben ein großes Produkt zu stellen. Also diese Möglichkeit habe ich ja nirgendwo anders. Ich kann ja keine Plakatwand mieten und sagen, klebt mich neben Nespresso, das geht ja nicht. Aber bei Amazon habe ich ja halt die Möglichkeit. Natürlich darf man selbst im Produktlisting natürlich nicht Nespresso nennen, höchstens Nespresso-kompatibel mit großem erklärten Zusatz. Aber in der Werbung ist es bei Amazon, also ich sage jetzt mal Sponsored Products, da ist es ja durchaus möglich, dass man da in den Keywords auch andere Markennamen benutzt. Und das haben wir natürlich von Anfang an genutzt. Also ich, ganz klar muss ich sagen, ich habe ja schon gesagt, ich habe Amazon-Erfahrung gehabt vorher, aber ich habe halt nie die größten Summen so ausgegeben. Und als ich die, ich glaube nach 3 Wochen die Werbeetats vorgestellt habe, die ich bei Amazon ausgegeben habe, wurde mir aus der Agentur gesagt, mach dich mal locker, leg mal den Hebel auf den Tisch. Also die ersten 3 Monate kannst du mal richtig Geld ausgeben, damit wir überhaupt sichtbar werden. Und das war auch genau das Richtige. Also da habe ich richtig reingehauen und das hat den Wachstum, glaube ich, auch gemacht. Also es ist ja nicht nur Nespresso, es gibt ja auch andere Mitbewerber, ganz klar. Und wie gesagt, Sponsored Products ist die perfekte Art, sich neben große Produkte zu stellen und zu zeigen, dass man am Markt ist. Ja. Und das
hat funktioniert. Was heißt dann in eurem Fall richtig Geld ausgegeben? Damit andere Hörer und Hörerinnen mal so ein Gefühl kriegen für Budgetgrößen?
Ja, oh, ich muss echt zurückdenken, wie es damals aussah. Also ich weiß, für mich war früher immer so, oh, wenn ich mal 20 Euro pro Tag einstelle. Aber ich glaube, aus den 20 Euro habe ich so 200 Euro am Tag gemacht. Also ich würde mal sagen, ich habe angefangen mit Budgets so um die 5.000 Euro im Monat, um wirklich von 0 auf 100 zu kommen. Aber das, wie gesagt, hat ja auch echt funktioniert.
Und funktioniert das dann bei einem Produkt mit so einer hohen Wiederkaufsfrequenz, die ihr ja idealerweise habt, weil es halt ein sehr schnell sich drehendes Verbrauchsgut ist, hat das für euch funktioniert, dass ihr dann wirklich schon auf den First Sale profitabel wart oder spielte da auch immer die Wette mit, unser Produkt ist so gut, dass die Konsumenten dann ein zweites und ein drittes Mal kaufen, ohne dass wir sie nochmal durch Advertising akquirieren müssen. Also sind wir bereit, am Anfang ein bisschen über zu investieren, weil wir wissen, über den Customer Lifetime werden sie dann schon profitabel. Also worauf habt ihr da optimiert am Anfang?
Also ganz klar, wenn ich jetzt von den ersten Monaten rede, ist es nur Sichtbarkeit. Da haben wir noch nicht groß über Funnelstufen oder irgendwas anderes nachgedacht. Da hatten wir ja auch noch keinen Customer Lifetime Circle, den man sich übers Jahr angucken konnte. Deswegen haben wir einfach erstmal losgelegt. Ja, und wir haben probiert. Wir haben uns immer so als Lean Startup bezeichnet. Das einfach Try and Error. Wir machen das weiter, was funktioniert, was nicht funktioniert, das schaffen wir einfach ab. Ich habe am Anfang vollkommen nur auf Reichweite gesetzt, gar nicht so auf Verkäufe, Impressions, dass man überall zu sehen ist.
Verstanden. Und ihr habt erstmal nur im deutschen Markt gestartet, vermute ich, ja, um auch erstmal Lean zu starten.
Ja, ganz genau. Auf dem deutschen Marktplatz haben wir gestartet. Unser Glück war, dass Österreich darüber ja auch bedient wird. Da haben wir auch gleich Fans und Freunde gefunden.
Okay, und zum Start, also bei Kaffee gibt es ja auch Leute, die sehr starke Meinungen haben zu den unterschiedlichen Bohnen und Arten der Röstung und Geschmäcker. Da kann man ja in unterschiedlichsten Abstufungen verschiedene Geschmäcker bedienen. Mit wie vielen unterschiedlichen Produkten seid ihr in den Markt gegangen?
Also wir sind mit 3 Kaffeeblends rausgegangen. Klar, die Aufgabe war es, Kaffee, der muss einfach großartig schmecken. Also hier muss ich auch nochmal sagen, wenn es da jemand gibt, an dem man sich hält, geschmacklich, dann ist es wohl ein Espresso, kann ich nicht anders sagen. Espresso-Kaffee schmeckt einfach sehr gut. Und genauso sind wir auch vorgegangen. Wir blenden, wir haben immer so 3-4 Sorten drin. Das ist dann halt wie beim Cocktail machen, dass da ein Kaffee reinkommt, der ist ein bisschen bitterer, einer hat ein bisschen mehr Säure. Und so aus 100% Arabica haben wir so Sorten zusammengesetzt, die für den Allgemeingeschmack wirklich gut funktionieren.
Okay. Ich vermute mal, wenn ihr es sehr lean gehalten habt, dann habt ihr auch von Anfang an FBA gemacht, um jetzt selber gar keine großen Logistikprozesse und Infrastruktur aufbauen zu müssen?
Vollkommen. Wir sind mit FBA gestartet und das ist auch heute noch so. Wir haben nie was anderes gemacht. Ich wollte immer das Prime-Logo dran haben sofort und mit der Logistik nicht viel zu tun haben. Ja.
Okay. Eine Frage noch zu eurem Amazon-Geschäft. Es ist ja, also weil es so ein Verbrauchsgut ist, es schreit ja alles nach Sparabo. Absolut. Ist das was ihr nutzt und wenn ja, welche Bedeutung hat das für euch?
Also absolut. Ich habe gar nicht die aktuelle Zahl. Also es sind weit über 1000 Abonnenten, die wir haben im Moment. Das ist einfach, ist super. Du hast es vorhin schon gesagt, die Werbeausgaben. Ja, also für einen Bestandskunden muss ich hier mal in Werbung investieren. Und unsere Wiederkaufsrate sieht richtig gut aus. Natürlich durch die Abos ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es wird günstiger im Abo für den Kunden. Und das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil bei uns.
Okay. Nach diesem sehr schnell, sehr erfolgreich gewordenen Start auf Amazon, wie habt ihr dann euer Geschäft weiterentwickelt in andere Kanäle? Ich weiß, es gibt mindestens einen eigenen Online-Shop, vielleicht gibt es ja auch noch andere Marktplätze, die ihr bedient und andere Länder.
Ja, tatsächlich, die Ausweitung, also erstmal die Ausweitung ist gekommen, wir haben die Produktvielfalt erhöht. Mir wurde immer wieder beigetragen, dass ja Vanille, Schoko oder Karamell sein muss, was mich als Kaffeemacher erst schockiert hat. Aber dem bin ich nachgekommen und heute trinke ich das Zeug selber ganz gerne, muss ich sagen. Also wir haben die Produkte weiter ausgebaut. Wir sind auf die Marktplätze Schweden, Niederlande und Polen noch gegangen bei Amazon. Und klar, unser eigener Online-Shop, den haben wir auch weiter ausgebaut und immer weiter verbessert. Aber andere Marktplätze bedienen wir im Moment eigentlich gar nicht.
Ist ja interessant. Die Auswahl der Länder, weil man jetzt sofort denken würde, naja, es gibt andere Länder, die noch eine viel höhere Kaffee-Affinität haben. Wie kommt es zu Schweden, Niederlande, Polen?
Wir sind auf die Marktplätze gegangen, ganz klar. Die haben neu eröffnet, die Marktplätze. Und es ist einfach gut, von Anfang an dort mitzuspielen. Ja, das war glaube ich, vor 2 Jahren sind die an den Start gegangen und das war der perfekte Start für uns, da gleich am Anfang sichtbar zu sein. Deswegen haben wir die drei gewählt.
Und jetzt so kaffee-affine Märkte wie Italien oder ich würde ja auch sagen Spanien, in Teilen Frankreich, die sind für euch nicht so interessant?
Doch, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Bei den Ländern, klar, man muss gucken. Also erstmal paneuropäischer Versand ist natürlich auch eine super Sache bei Amazon, was irgendwie durch die Kaffeesteuer, irgendwie werden wir mal angenommen und dann klappt es doch wieder nicht, weil wir führen ja die Kaffeesteuer hier in Deutschland ab. Also die Kanäle gucken wir gerade, dass wir die komplett extra bespielen und Steuernummern natürlich haben für die Länder und auch die passende Verpackung. Also man braucht, glaube ich, in Frankreich nicht mit einer deutschen Verpackung unbedingt stehen. Wenn man erfolgreich sein will, muss alles auf Französisch sein und da setzen wir uns gerade rechtlich mit auseinander.
Okay. Was gibt's denn neben den verschiedenen Amazon-Marktplätzen an weiteren Kanälen, die für euch relevant sind?
Also hohe Relevanz hat natürlich unser eigener Online-Shop. Den bespielen und bespaßen wir unsere Kunden auch weitestgehend so gut wie möglich auf jeden Fall. Prozentual haben wir da sehr zugelegt in den letzten 2 Jahren. Kann ich auch sagen. Eine Sache, die sehr gut ankommt, wir suchen uns auch immer Startups, mit denen wir uns zusammentun, wo wir Produktproben in die Pakete legen. Das wird sehr, sehr freudig angenommen bei unseren Kunden, dass da immer ein Snack oder irgendwas Neues drin ist als kleine Überraschung. Das ist, unser Shop ist eigentlich so mit das Wichtigste, was wir verfolgen und halt natürlich die Internationalisierung bei Amazon.
Aber dass ihr jetzt andere Marktplätze noch bespielt, ist für euch im Moment kein Thema?
Nee, ist es im Moment eigentlich nicht. Im Moment eigentlich nicht. Da schauen wir eher, dass wir mit dem Handel gerade sprechen und gucken, ob wir da irgendwo Fuß fassen.
Okay, also das ist dann der nächste große Milestone, auch irgendwie physisch distribuiert zu sein.
Absolut, absolut. Lebensmittel, Einzelhandel wäre genau das Richtige für uns, denke ich mal. Aber ich hatte ja schon gesagt, Papiertüte, 130 Kapsel. Damit will der Handel nichts zu tun haben. Die wollen ihre klassische 10er-Verpackung haben. Das geht ein bisschen an unserer Vision vorbei. Viel Produkt und wenig Verpackung. Aber da arbeiten wir gerade dran. Wir testen gerade nachhaltige Verpackung in kleineren Maßen.
Ja, beim eigenen Online-Shop, man würde jetzt ja instinktiv, glaube ich, schnell sagen, für so ein Produkt ist der eigene Online-Shop, wo ich jedes Mal Versandkosten zahlen muss, wo ich im Zweifel längere Lieferzeiten habe als bei Amazon mit Prime, gar nicht so das Naheliegende, wo man jetzt vermuten würde, dass Menschen kaufen. Bei euch macht es einen sehr großen Umsatzanteil. Wie sieht da so euer Marketingmix aus? Also welche Kanäle funktionieren gut, auch wieder für eine Marke, die jetzt ja erstmal noch keiner so richtig kennt, weil ihr jetzt ja keine Brand-Advertising groß macht. Aber wie kriegt ihr Traffic in den Online-Shop?
Ja, da muss ich natürlich, wer es gehört, Kap Verde, der denkt natürlich auch an die Inseln. Da bei Google nach vorne zu kommen, das war auch die größte Angst von mir am Anfang, weil man immer die schönen Bilder der Kap Verden sieht. Also da habe ich natürlich wieder den Joker in der Hand, dass ich die Agentur im Hintergrund habe, ja, die ja natürlich genau darauf spezialisiert ist. Und also Google steht ganz oben, ja, Google Search. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal, aber natürlich auch.
Und genau, bei Search dann auch vor allem einfach Brand Traffic oder Brand Searches nach Nespresso abgreifen.
Ja, nicht nur nach Nespresso. Also ich meine, natürlich findest du uns, wenn du nach Nespresso suchst, aber schneller findest du uns, wenn du, glaube ich, nach nachhaltigen Kaffeekapseln suchst. Ja, also ganz klar.
Und da wird auch, ich meine, das kann man sich alles angucken, da gibt es relevante Suchvolumina?
Ja, absolut. Komplett, doch, doch, doch.
Okay.
Absolut. Und natürlich bespielen wir auch alles auf Meta, also Facebook, Instagram, was witzig ist, weil natürlich die modernen Kollegen von mir, die natürlich Facebook schon völlig als Oldschool verbannen, wo Meta heute ja eigentlich nur noch Instagram ist oder auch TikTok dazukommt. Aber wir müssen sagen, die ersten Jahre war der Facebook-Traffic erstaunlich hoch bei uns, auch die Käufe über Facebook. Heute hat sich das so ein bisschen eingespielt, dass Instagram so weit vorne ist. Aber auch mit TikTok machen wir einiges und freuen uns auf TikTok-Shopping, wenn das richtig kommt.
Das geht ja nun gerade los. Da gibt es dann, glaube ich, viel für euch zu experimentieren. Wenn wir nochmal bei den Meta-Kanälen bleiben, also Facebook, Instagram, ist das dann auch vor allem Paid Ads? Ist das irgendwie organischer Content, den ihr selber produziert? Arbeitet ihr mit Influencern zusammen? Was für Spielarten sind da die bei euch besonders gut funktionieren?
Also die Paid Ads liegen da ganz weit vorne, würde ich sagen, auf jeden Fall. Content produzieren wir selber zum ersten Mal. Wir sind ein bisschen in kleinen Team hart dran. Wir bringen endlich mal einen Blog bei uns auf die Seite, weil zum Thema Kaffee gibt es ja immer super viele Themen. Da müssen wir auf jeden Fall noch sehr viel stärker werden, das weiß ich. Influencer-Tests haben wir auch schon gemacht. Ja, muss ich gerade ein bisschen lachen, weil also wir haben es wirklich mal probiert mit einem Super-Influencer, also weiß ich gar nicht, ob das Wort überhaupt gibt, aber ich glaube bei 2,2 Millionen Followern hat man schon eine bestimmte Größe. Okay. Ja. Was soll ich sagen? Wir hatten 3 Verkäufe.
Okay.
Wow. Entschuldige. Dann gibt es aber so witzigen Sachen, also muss ich einfach mal raushauen, dass so jemand ein YouTube-Video hochlädt, der mit seinem Wohnmobil unterwegs ist, der einmal sagt, oh, wir trinken übrigens hier die Cap Verde-Kapseln und dann hat man irgendwie 44 Verkäufe und mit denen hatten wir gar nichts zu tun, das war Zufall, dass sie uns erwähnt haben. Also da sind wir noch in der Findungsphase, was gut zu einem passt, aber ich glaube, man darf das nicht vernachlässigen, das Thema, da sind wir auf jeden Fall auch, testen wir immer weiter, aber ich glaube nicht mehr die großen Influencer.
Okay, und bei eurem Geschäft, ich meine, du hast gerade ganz am Anfang dieses Beispiel genannt, dass aus den Hamburger Behörden irgendwann Kapselautomaten verbannt wurden, aus ökologischen Gründen. Das zeigt uns ja schon, dass auch in beruflichen Umfeldern, in dem Fall in einer Behörde, ja, aber sicherlich auch in ganz vielen Teilen, einfach in Unternehmen, in den Kaffeeküchen eben auch Kapselmaschinen stehen. Ist nicht B2B für euch ein Riesenpotenzial?
Absolut, absolut. Das siehst du richtig. Wir haben auch einen eigenen B2B-Shop, damit wir das abgetrennt haben, wo die Kunden ihre Rechnung verwalten können und so weiter. Also ganz klar, wir kennen es alle, Hotels stehen bei uns natürlich ganz vorne. Ich glaube, ab 4 Sterne ist es heute fast Standard, dass eine Kapselmaschine auf dem Zimmer ist. Die meisten davon sind die klassischen Nespresso-Maschinen. Also wir haben ein paar tolle Hotels und auch Vorzeigehotels, aber das ist... Da legen wir dieses Jahr den besonderen Fokus drauf, da noch weiterzugehen. Wir werden Messen besuchen, wir werden gezieltes B2B-Marketing machen und schalten sogar mal eine andere Agentur ein dafür, die sich da drauf auf Getränke B2B spezialisiert hat. Bin ich sehr gespannt drauf, ob das ganz anders performt als bei uns. Ja, es ist ein Riesenmarkt, weil also Friseur, Kosmetiksalon. Und wenn ich bei uns in der Kundenliste gucke, es waren Arztpraxen, Physiopraxen. Ich weiß nicht, warum wir bei denen so beliebt sind. Und tatsächlich auch Schulen. Also ich meine, klar, so ein Lehrer an der Pause, kann ich mir schon gut vorstellen, dass er einen leckeren Kaffee trinken will in seiner kurzen Pause und nicht den aus der Pumpkanne von vor 3 Stunden.
Ja, und guckt ihr euch dann so Sachen wie Amazon Business genauer an?
Ja, machen wir auch, absolut. Also auch da geben wir Rabatte, aber ich denke, ich glaube, da kommen sogar noch ein paar Neuerungen. Da muss ich mich im Ausland noch viel mehr drum kümmern bei Amazon Business, aber auf jeden Fall.
Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen guckt, was so euer Geschäft vielleicht bedrohen könnte oder was so Faktoren sind, die von außen kommen. Ich glaube, wer in den letzten Wochen und Monaten Zeitung gelesen hat, hat immer festgestellt, besonders 2 Produkte werden teurer. Wir haben die Butterinflation und wir haben die Kaffeeinflation. Woran liegt das eigentlich und wie betrifft euch das?
Also die Gründe dafür, dass der Kaffee momentan wirklich in den Preisen so stark nach oben geht, das hat einige Gründe. Der Hauptgrund ist einfach, da in Südamerika, speziell Brasilien, die Ernten sehr schlecht waren. Es hat sehr lange nicht geregnet. Das Wort Klimawandel könnte man dazu auch vielleicht im Mund nehmen, aber die Ernte ist furchtbar schlecht. Man hat Ausfälle von 30%. Dann ist noch China und Indien, die haben das Kaffeetrinken geliebt in den letzten Jahren. Und man weiß bei der Bevölkerungszahl, auch wenn China und Indien beide Kaffee anbauen, das reicht nicht. Die kaufen auch eine Menge Kaffee. Und dann, ja, gibt es vielleicht noch ein paar politische Sachen. Das Entwaldungsgesetz ist letztes Jahr in Kraft getreten und ein Kaffeebauer muss sehr viele Unterlagen bringen, um an Europäer Kaffee zu verkaufen und das Entwaldungsgesetz einzuhalten. Und die Unterlagen zu beschaffen ist für einen Kaffeebauer nicht gerade einfach. Und da müssen die mir Geld für nehmen. Wenn eine andere, wenn die sagen, okay, wenn ich nach Indien verkaufen kann zu meinem alten Preis und muss nichts liefern, machen die das natürlich vorzugsweise. Also es hat wirklich viele, viele Gründe und wir sind hart davon getroffen. Wir sind ganz hart davon getroffen, weil wir reden über eine Verdoppelung des Preises letzten Jahres und in letzter Zeit sind 70% in den letzten Monaten. Auch ganz klar, wir müssen auch handeln. Also kommen wir nicht drumherum, wird keiner drumherum kommen.
Ja, ich habe ja häufig wahrgenommen, dass Kaffee auch so ein Thema ist, wo häufig die Produzenten sehr stark ausgenommen worden sind oder ja ausgequetscht worden sind und dass es dann ja auch viele Brands gab, die sich sehr stark darüber positioniert haben, für eben nachhaltigen, aber eben auch ökonomisch nachhaltigen und fairen Anbau und Handel sich darauf zu spezialisieren und zu sagen, wir bezahlen unsere Lieferanten eben besser, wir gehen anders mit denen um. Jetzt zu eurer Marke und dieser Positionierung würde das ja eigentlich ideal passen. Wie guckt ihr da drauf?
Ja, das war natürlich gleich von Anfang an. Also wir versuchen ein maximal nachhaltiges Produkt zu machen und dann stand ich natürlich da und sage, wie soll ich als anfangs One-Man-Show überwachen, dass der Kaffeebauer sein richtiges Geld kriegt. Deswegen habe ich mich mit einem Einkaufsverband aus Holland zusammengetan, der größter Überwachung unterliegt und der zum Beispiel von EcoVadis jedes Jahr in Folge den Goldstandard hat, dass die Fairness und alles. Ich konnte mich nur so einem Verband anschließen und darüber einkaufen, um sicherzustellen und alle Unterlagen zu haben, um das nachzuweisen. Und das machen wir auch nach wie vor so, ganz klar.
Okay. Ein anderes potenzielles Risiko, das ich so sehen würde, ist, dass irgendwann Nespresso auch auf die Idee kommt, vielleicht tun sie es auch schon, ich weiß es nur nicht, zu sagen, wir produzieren jetzt auch nochmal andere Kapseln, die sehr viel stärker nachhaltig und abbaubar sind, um damit stärker in euer Feld reinzugehen. Nehmt ihr das wahr?
Also Surprise für dich, Jan, die Kapseln sind schon da, sind gerade gestartet am deutschen Markt. Die nennt sich die Papierkapsel. Ja.
Bin ich wieder schlecht informiert, ja.
Nein, alles ist gut. Es ist wirklich brandneu. Also sehr aktuell. Also die Kapsel ist da. Ich will natürlich jetzt hier nichts schlecht reden irgendwie. Aber die Kapsel ist außen aus Papierfasern. Drin ist sie nochmal ausgelegt. Genau mit dem gleichen oder mit sehr ähnlichen Material, was wir haben, ist eine Schutzschicht drin. Also die Kapsel unterscheidet sich von unserer, dass sie außen rau ist und außen nach Papier aussieht, aber drin hat die auch eine Schicht drin, die die Sauerstoffbarriere hält. Und der Unterschied ist einfach, die muss nochmal extra verpackt werden in eine Folie und danach hast du so Aromagarantie von 4 Wochen ungefähr. Und bei uns darf ich 18 Monate draufschreiben.
Okay, verstanden. Es gibt ja die eine oder andere Kaffeemarke, die auch ursprünglich aus dem Kaffeehandel kommt und die irgendwann ins Hardwaregeschäft eingestiegen ist und auch eigene Maschinen auf den Markt gebracht hat. Das erscheint mir ein schon komplexerer Schritt. Ist das was, was ihr schon mal durchdacht habt oder was irgendwann so auf eurer Roadmap stehen könnte?
Dass wir eigene Maschinen auf den Markt bringen. Ja, ich liebäugel immer damit. Ich hätte auch gerne mehr eine mit Bambuskörper oder die auch noch nachhaltig aussieht. Aber letztendlich ruder ich im Kopf immer wieder zurück und sage, wir wollen ja eigentlich, dass die Maschinen, die da sind, eingesetzt werden. Also ich würde immer am liebsten sagen, du kannst deine alte wieder aus dem Schrank holen, womit ich natürlich die Espresso-Maschine meine. Eigentlich wollen wir ja genau diese Lücke besetzen, weil es gibt so viele ungenutzte Maschinen. Also ein neues System würde ich niemals auf den Markt bringen, was ganz Neues. Auf gar keinen Fall, weil das würde ich einfach nicht als nachhaltig empfinden. Aber dass vielleicht wir mal eine eigene Maschine machen, das könnte schon sein, weil die Hotels schreien natürlich auch danach, ganz klar. Ja, also wir spielen schon damit, sage ich mal.
Okay. Wir haben ja so ein bisschen an 2, 3 Stellen so schon so drumherum geredet. Wie groß ist das Kaffeegeschäft denn bei euch mittlerweile? Wie viel Leute kann der Kaffee ernähren?
Also es ist immer super schwierig zu sagen, weil wir sitzen ja physisch noch mit der Agentur zusammen, sind ja aber die Cape Verde Coffee GmbH. Also wir sind 3 Mitarbeiter, fest, fulltime und kümmern uns den ganzen Tag um nichts anderes als unsere Kunden glücklich zu machen. Aber es ist natürlich ungerecht so zu sagen, weil wir haben natürlich stundenweise die Agentur, die wir nutzen dürfen. Und unsere Größe jetzt, also ich kann sagen, dass wir letztes Jahr auf jeden Fall bei Amazon die 7 Stellen überschritten haben im Jahresumsatz und unser Wachstum geht im Moment, also jetzt gerade die letzten Wochen, unwahrscheinlich gut weiter. Also wir konnten eigentlich jedes Jahr 60-70% immer drauflegen. Und wie gesagt, ja, so kannst du dir das jetzt ungefähr vorstellen, also dass wir auch natürlich 6-stellig monatlich rausgehen.
Okay, sehr gut. Coole Geschichte, wie aus so ein bisschen so einem unerwarteten Side-Projekt aus einem unerwarteten Umfeld, aus einer Agentur, dann so ein super Produkt entsteht. Ich kann nun als eigener Verwender sagen, ich fand den Kaffee super. Auch schon bevor ich wusste, dass wir diesen Podcast zusammen machen.
Klasse.
Außerdem eine coole Geschichte vom Home-Shopping-Verkäufer in dieses Feld reinzurutschen oder sich reinzuentwickeln. Da nochmal die Frage, kannst du dir ein Comeback vorstellen? Ich frage das, weil wir ja immer mehr sehen auf den unterschiedlichsten E-Commerce-Kanälen und ja auch schon bei Amazon in den USA, dass es immer mehr Formate gibt, die sich so ein bisschen wieder so an das alte Teleshopping erinnern und Video, Live-Video und E-Commerce so schön verschmelzen. Ist das nicht nochmal was? Also ich kann sagen, ich wünsche mich schon, sehne mich schon manchmal ans Radiomikro zurück und freue mich dann immer, dass wir diesen Podcast haben, weil sich das anfühlt wie Radio früher. Aber kannst du dir nochmal ein Comeback vorstellen?
Ach, ich weiß nicht, bin ich ganz ehrlich. Also ich darf mich wohl heute als Best-Ager bezeichnen. Also sagen wir mal so. Ich würde es machen, also ich bei Instagram erkläre, mache ich ja auch manchmal Coffee-Stories noch und stelle mich vor die Kamera. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das würde ich den jüngeren Kollegen heute lieber überlassen, ganz ehrlich.
Okay, verstanden. In dem Sinne, André, danke, dass du eure Story geteilt hast. Sicherlich, je mehr nachhaltige Produkte es gibt, umso besser am Ende für uns alle. Cool, dass es für euch so gut funktioniert und viele Grüße in die Nachbarschaft hier auch in Hamburg.
Ja, vielen Dank. Ich danke dir sehr, Jan.
Bis bald. Sehr gut. Mehr Stories wie diese gibt es natürlich alle 2 Wochen in diesem Podcast. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine Bewertung. Das hilft. Wenn ihr nichts verpassen wollt, mehr Folgen dieser Art, dann abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und guckt vorbei unter amazon.de/podcast. Da gibt es alle Infos zu allen Folgen. In dem Sinne, André, vielen Dank und schöne Grüße. Ich hole mir jetzt einen Kaffee.
Danke, ciao.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.